Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge zur neuen Leitlinie Magenkarzinom bei Gastrogeplauder. Wenn Sie die letzte Folge verpasst haben, dann empfehlen wir an dieser Stelle, die noch einmal nachzuhören. Mein Name ist Petra Lünen und mit mir plaudern auch diese Woche Markus Möhler und Yvonne Huber aus Mainz, die die neue Leitlinie koordiniert haben. Wir steigen heute direkt, wie versprochen, ein in das Thema Therapie. Frau Huber, welche Rolle spielt denn die Sarkopenie im Staging?
Ja, vielen Dank, dass Sie das ansprechen. Auch das haben wir neu mit aufgenommen in die Leitlinie. Insbesondere bei kurativer Therapie, also wenn die Patienten operiert werden, kann die Sarkopenie als Prognosemarker genutzt werden, um das Risiko postoperative Komplikationen abzuschätzen. Und das haben wir fakultativ mit aufgenommen, das zu bestimmen. Das würde man CT-gestützt die Muskelmasse auf Höhe von LWK-3 bestimmen.
Die ESD beim Frühkarzinom und die chirurgische Therapie sind die einzigen kurativen Möglichkeiten nach wie vor. Und wir beginnen eben mit dem kurativen Therapieansatz und der Rolle der perioperativen Tumortherapie. Vielleicht, Frau Huber, können Sie ganz am Anfang, ich würde gerne am Anfang erstmal den Standard darstellen, den Sie in der Leitlinie besprechen. Und vielleicht, Herr Möhler, Sie können uns dann noch mal was zum Stellenwert der Radiochemotherapie erzählen. Aber erstmal die Frage an Sie, Frau Huber. Wie sollte denn die neoadjuvante perioperative Chemotherapie aussehen?
Genau, die perioperative Therapie würden wir im Stadium 1b bis 2, also wenn ein über T1-Stadium und oder positiven nodalen Befall vorliegt bei M0, also keine Fernmetastasen, da würden wir im Stadium T2N0 eine Kann-Empfehlung aussprechen und insbesondere bei fortgeschrittenen Tumoren T3 und oder N+ wirklich die Soll-Empfehlung, die perioperative Chemotherapie durchzuführen. Standard ist mittlerweile das Schema nach FLOT-Protokoll, also die vier Substanzen 5-FU, Leukovorin, Oxaliplatin und Docetaxel. Das Standardprotokoll sieht das viermal präoperativ, alle zwei Wochen vor und viermal postoperativ. Wir hatten in der Vergangenheit, in den letzten Jahren auch noch als neoadjuvante Therapie die Radiochemotherapie, beziehungsweise sie steht natürlich immer noch zur Verfügung bei lokal fortgeschrittenen AEG-Tumoren nach dem Cross-Protokoll. Es gibt jetzt im Januar im New England Journal of Medicine publiziert die Arbeit von Herrn Höppner und Herrn Professor Krimminger auch aus Mainz, die Daten aus der ESOPEC-Studie. Die darf ich vielleicht jetzt gerade vorstellen. Es war eine multizentrisch prospektiv randomisierte Studie, wo man einen Head-to-Head-Vergleich gemacht hat von dem Protokoll Radiochemo nach Cross versus die perioperative Chemotherapie mit dem FLOT-Protokoll. Da waren insgesamt 25 Zentren in Deutschland beteiligt. Von 2016 bis 2020 wurden die Patienten eingeschlossen. Das ist wichtig, nochmal zu wissen, dass es bis 2020 ging. Das sage ich gleich, warum das wichtig ist, das zu bedenken. Und Follow-up wurde bis 2023 gemacht. Genau, und hier haben die Daten eigentlich gezeigt, dass FLOT überlegen ist. Und zwar haben wir eine 3-Jahres-Überlebensrate von 47 Monaten in der FLOT-Gruppe verglichen mit der perioperativen Radiochemotherapie mit 50,7 Monaten, sodass die Studie eigentlich schließt, dass das der Vorteil wäre. Aber es gibt auch Kritik an der Studie. Und zwar darf ich Ihnen einmal sagen, nochmal den Hinblick oder den Hinweis auf, es ging eigentlich nur bis 2020, der Einschluss, denn wir haben seit September 2021 ganz klar die Empfehlung, dass man nach der Chemoradiotherapie und Operation bei Nachweis von histologischem Tumorrest, sowohl beim Plattenepithelkarzinom, aber auch beim AEG-Tumor, die adjuvante Immuntherapie durchführen sollte, Nivolumab. Und zwar für ein Jahr. Also das haben wir sozusagen in der ESOPEC-Studie nicht mit berücksichtigt. Mhm. Und ein weiterer Kritikpunkt an der ESOPEC-Studie ist, dass die neoadjuvante Therapie in der Cross-Gruppe doch nur in knapp 67% der Fälle abgeschlossen werden konnte, bei FLOT doch bei 87%. Also das muss man in der Bewertung mit bedenken. Aber die Ergebnisse sind doch recht eindeutig.
Also man kann eigentlich zusammenfassen, Yvonne, das hast du sehr gut dargestellt, dass wir in den Tumorkonferenzen, insbesondere beim oberen Drittel von der Speiseröhre, wenn Adenokarzinome da sind, immer noch überlegen, ob Cross genutzt wird. Mhm. Insbesondere bei klar lokal fortgeschrittenen Tumoren. Sicher sind die Flottdaten deutlich besser. Wir werden jetzt auf dem amerikanischen Krebskongress ASCO dieses Jahr zusätzlich noch die Matterhorn-Studie sehen. Und dort gibt es einen klaren Überlebensvorteil für die Patienten, die Flott mit Durvalumab bekommen. Mhm. Und wir werden auf dem ASCO dieses Jahr auch unsere Cross-Neoadjuvant mit Nivolumab-Adjuvant-Studie, also die CheckMate 577-Studie, auch im Langzeitüberleben, Gesamtüberleben sehen. Und da ich da aktiv mit dabei war, darf ich auch sagen, dass der Überlebensvorteil sich bestätigt im, also nicht nur im krankheitsfreien Überleben, sondern im Gesamtüberleben. Genauere Daten gibt es sozusagen Ende Mai auf dem amerikanischen Krebskongress.
Mhm. Also ich würde jetzt auch nochmal zusammenfassen. Im Grunde genommen, ESOPEC-Studie zeigt Vorteile für Flott. Aber die Therapieprotokolle, insbesondere mit dem Additiv Immuntherapie, sind eben noch im Fluss und deswegen keine eindeutige Ablehnung der Radiochemotherapie bei den neuen Therapieprotokollen. Jetzt haben Sie gesagt, Herr Möhler, dass Sie in der Praxis durchaus dann Indikationen für die Radiochemotherapie sehen. Und können Sie das nochmal präzisieren? Hat das auch ein bisschen was mit dem Patienten selbst, Nebenwirkungen, Flott und Radiochemotherapie zu tun?
Absolut. Es gibt ja immer wieder auch ältere Patienten, die nicht unbedingt eine Chemotherapie haben wollen, die zum Beispiel auch stark vorbelastet sind mit Niereninsuffizienz oder mit Leberinsuffizienz, mit schlechten Leberfunktionswerten. Also im Prinzip würden wir sozusagen Flott favorisieren, aber bei Patienten, die zum Beispiel einen starken Diabetes haben oder schon bereits eine Neuropathie, die wenig Oxaliplatin oder Docetaxel bekommen, könnte man das Cross-Protokoll mit Adjuvant nach Operation Nivolumab als Alternative sehen. Definitiv für die Plattenepithelkarzinome beim Ösophagus, bei den Adenokarzinomen, wie gesagt, eher Flott und als Ausweichprotokoll dann das Cross-Protokoll.
Jetzt würde ich gerne nochmal auf die ESOPEC-Studie zurück. Können Sie den, Herr Möhler, den Überlebensvorteil nochmal ein bisschen benennen? Also um das nochmal sozusagen.
Also ja. Es gibt ja die deutsche Chirurgenstudie, die gab es in den 90er Jahren und da haben die Chirurgen ganz klar gesagt, sie erreichen eine 20-30%ige 5-Jahres-Überlebenschance, wenn alle Lymphknoten entfernt sind. Und da gab es ja bis Anfang der Jahrtausendwende gab es sozusagen immer die Lymphadenektomie D2. Und das war in Asien etabliert und unsere europäischen Chirurgen haben das in den letzten 20-30 Jahren sehr gut etabliert, aber nur ein 5-Jahres-Überleben von 20-30%. Dann haben wir als AIO das Flott-Protokoll etabliert und sehen quasi ein 4-5-Jahres-Überleben von bereits 50%, also ein Überlebensvorteil von bis zu 25% nach den verschiedenen Studien, sodass wir klar sagen müssen, so wie es Frau Huber ideal formuliert hat, alle Patienten, die Lymphknoten positiv sind, brauchen Flott. Auf diesem Hintergrund müssen wir weiter diskutieren. Und die Radiochemotherapie hat ähnliche Ergebnisse. Und das Besondere an der Radiochemotherapie ist, dass sie eine pathologisch komplette Regression erreicht. Und da war Flott bisher noch nicht so gut. Aber wir sehen jetzt, wenn man Flott mit Immuntherapie kombiniert, steigert sich die pathologisch komplette Regression als Surrogatmarker für ein sehr gutes Ansprechen und auch für ein gutes langes Überleben. Und hier hat die AIO mit Sylvie Lorenzen bereits vor über 10 Jahren sehr schöne Publikation, dass die mit pathologisch kompletter Regression über 60-70% 5-Jahres-Überleben haben.
Danke, das sind, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtige Zahlen, die man sich bei der Therapieentscheidung vor Augen führen muss, weil man ja doch immer dem Patienten auch viel zumutet. Und ich glaube, das ist auch für die Therapieadhärenz der Patienten eine ganz wichtige Botschaft, die Sie hier gerade nochmal präzisiert haben. Jetzt würde ich gerne zu dem Thema inoperables, fortgeschrittenes Magenkarzinom kommen. Da sind wir ja dann bei der Präzisionsmedizin und der Immuntherapie angekommen. Auch da nochmal vorweg, bei Patienten, die fortgeschrittene Karzinome haben, die eben nicht mehr kurativ behandelt werden, wer kommt denn da für eine medikamentöse Therapie in Frage? Also gibt es da in der Leitlinie einen Rat, eine Handreichung, oder sollten das alle bekommen? Da geht es ja auch wieder darum, was kann ich mit der Immuntherapie erreichen? Können Sie das für uns nochmal einordnen, Herr Müller?
Also wir haben natürlich in der Leitlinie schon 2011 ganz klar formuliert, alle Patienten soll eine palliative Chemotherapie angeboten werden. Mhm. Der Überlebensvorteil von einer Chemotherapie mit gezielter Therapie, zum Beispiel Trastuzumab oder Immuntherapie, ist so enorm, dass die Patienten mindestens ein Angebot bekommen sollten. Auch ältere Patienten sollten zum Beispiel eine Chemotherapie angeboten bekommen. Auch hier können wir, ähnlich wie beim Darmkrebs zum Beispiel, die Chemotherapie auch vereinfachen. Zum Beispiel durch orale 5-FU-Präparate. Wir können durch Antikörper, wenn zum Beispiel Patienten HER2 positiv sind, können wir Trastuzumab hinzunehmen, was sehr gut verträglich ist und können dadurch nicht nur das Überleben verlängern, sondern auch die Lebensqualität sozusagen häufig verbessern. Die Chemotherapie ist insgesamt deutlich besser verträglich, als es früher mal so Land auf Land ab gemeint war.
Ja, ich denke, letztendlich haben wir hier auch in der Leitlinie nochmal betont, dass natürlich in jeder Entscheidung, das gilt aber auch natürlich für kurative Ansätze, der Wunsch des Patienten auch besprochen werden muss. Die müssen gut aufgeklärt werden, was die jeweilige Therapie bedeutet, wie sie abläuft. Wir müssen in die Entscheidung auch den ECOG-Status mit einfließen lassen. Die Multimorbidität, die wir doch bei unserem älteren Patientenkollektiv sehen, und müssen sie auch beraten, was für Alternativen es natürlich gibt. Also im Hinblick auf Palliativ, hier waren die Kollegen von der Palliativmedizin auch mit dabei und wir haben auch viel aus deren Leitlinie mit adaptiert. Aber ich denke, Herr Müller hat schon richtig gesagt, man sollte auch älteren Patienten, also ein erhöhtes Alter ist keine Kontraindikation für eine medikamentöse Tumortherapie, wir sollten es anbieten mit dem Ziel, natürlich Verbesserung des Überlebens, aber auch die Lebensqualität zu erhalten.
Und dann nochmal ganz konkret nachgefragt, die Immuntherapie ist ja abhängig von der Expression bestimmter Marker. Für wie viel Prozent der Patienten kommt die Immuntherapie in Frage?
Also die erste Studie, die wir 2021 publizieren konnten, war ja die Chemotherapie mit oder ohne Nivolumab, eine große weltweite Phase-3-Studie. In dieser Studie haben wir zeigen können, dass die Expression von PD-L1 im tumorumgebenden Gewebe als sogenannter PD-L1-CPS-Score die beste Voraussage ist, ob die Immuntherapie wirksam ist. Wir wissen, dass die Chemo mit Nivolumab und inzwischen ist auch Pembrolizumab und Tislelizumab zugelassen. Also Chemotherapie und Checkpoint-Blockade, egal mit welchem dieser Antikörper, führt zu einem Ansprechen, also echtes Ansprechen um etwa 60% und führt bei CPS 5 und mehr zu einer deutlichen Lebensverlängerung. Und wir haben gerade in der Checkmate 649 in der Studie mit Nivolumab jetzt das 5-Jahres-Überleben von 17%, also das muss man sich ernsthaft auch wirklich nochmal überlegen, 17%, also jeder 5. bis 6. Patient überlebt nach 5 Jahren. So etwas hatten wir bisher noch nie beim Magenkarzinom. Früher sind die Patienten nach Chemotherapie meistens nach 1 Jahr verstorben.
Ich würde jetzt allen Hörerinnen und Hörern empfehlen, es gibt ein wunderschönes Diagramm in der Leitlinie, wo sehr gut die Therapiewege aufgezeichnet sind, bei welchem Immunstatus sozusagen welches Chemotherapie- oder Immuntherapieregime gefahren werden soll. Ich glaube, das ist jetzt im Podcast gar nicht so produktiv, wenn wir das alles genau nochmal auflisten, aber das ist war für mich auch in der Vorbereitung sehr, sehr hilfreich. Ich finde das sehr gut gelungen. Trotzdem, eine Sache würde ich gerne noch ansprechen und das ist der berühmte CPS-Score. Was ist denn das, Frau Huber?
Genau, der CPS-Score dient dazu, um zu bestimmen, wie hoch der PD-L1-Status ist als prädiktiver Faktor für die Immuntherapie. Und CPS steht für Combined Positive Score. Da nehmen wir die Zellen, die man mit PD-L1 anfärben kann, also Tumorzellen, Lymphozyten, Makrophagen, relativ zur Gesamtzahl der vitalen Tumorzellen und multiplizieren das mit 10. Und je nachdem, wie hoch dieser CPS-Score ausfällt, also ist er über gleich 1, dann können wir zur Standardchemotherapie Pembrolizumab hinzunehmen nach der KEYNOTE-859-Studie. Ist der CPS-Score sehr hoch, also über gleich 5, so haben wir gute Daten in der Checkmate 649 gesehen, dass wir zur Standard-Duplette gut Nivolumab hinzugeben können. Wichtiger als Biomarker, das hatten wir vorhin schon mal mit angesprochen, Herr Müller hatte es schon erwähnt, ist natürlich auch die Bestimmung von HER2 neu. Das haben wir bei Patienten mit einer Häufigkeit von 20%, dass wir hier einen positiven Nachweis haben. Und hier wissen wir aus den Studien, dass wir dann zur Standardchemotherapie Trastuzumab dazugeben können mit einer Verbesserung.
Ja, super. Jetzt haben wir den Algorithmus doch noch in den Podcast gebracht und zwar exzellent, Frau Huber. Vielen Dank.
Es gibt noch eine kleine Ergänzung und zwar.
Okay, bitte unbedingt.
Das Zückerchen, was wirklich für 20% der Patienten passt. Wir haben nämlich wirklich oligometastasierte Patienten mit wenig Metastasen. Wir haben Patienten, die zum Beispiel HER2 positiv sind und auch CPS, also PD-L1 positiv sind. Die haben die Zulassung auch für Trastuzumab mit Pembrolizumab. Und wir haben hier ein Dreijahresüberleben von etwa 30%. Wir haben hier echte Chance auf Heilung. Und wir haben jetzt hier auch bei uns in der Ambulanz einige Patienten, die echte Langzeitüberleber sind. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man hier drüber nachdenkt, auch gerade wenn nur wenig Metastasen sind, also oligometastasiert, dass man dann in der Tumorkonferenz überlegt, ob man das nicht operiert, das, was sozusagen nach 1 oder 2 Jahren übrig bleibt.
Auf jeden Fall. Also das sind sehr vielversprechende Ergebnisse, die wirklich hoffen lassen, dass sich das noch da sehr weiterentwickelt. Ich bin trotzdem, das ist wahrscheinlich ein kleines Ding, aber ich bin gestolpert über die Tislelizumab-Zulassung, die hatten Sie ja auch schon gesagt und die kommt jetzt für den Arm HER2 negativ, wenn ich es richtig im Kopf habe und wird sicher in die neue Leitlinie kommen. Jetzt gibt's da wieder einen neuen Score, den TAP-Score. Warum macht denn die Pharmaindustrie es uns so schwer? Es ist ja sowieso schon schwierig, durch die Immuntherapien durchzusteigen. Vielleicht können Sie das noch kurz kommentieren.
Also auch in der Pathologie kommt ja die künstliche Intelligenz. Und die Pathologen haben den großen Nachteil, bei dem CPS-Score müssen sie die Zellen einzeln zählen. Und zwar die Immunzellen und die Tumorzellen. Der TAP-Score ist ein Score, wo über der Fläche entsprechend prozentual die Tumorzellen und die Immunzellen mit PD-L1 ausgewertet werden. Und der funktioniert deutlich einfacher, kann automatisiert werden und dadurch ist der natürlich ein großer Vorteil. Dieser TAP-Score ist schon in der Lunge und in anderen Tumorerkrankungen etabliert und wird sich wahrscheinlich auch breit durchsetzen. Ich durfte an der Rational 305-Studie mitmachen und wir haben da auch tatsächlich die Konkordanz publiziert zwischen CPS-Score und dem TAP-Score und das ist so, dass das ziemlich kongruent ist und die Pathologen, die ja so viele Biomarker jetzt machen müssen, freuen sich, wenn sozusagen was automatisiert läuft und sie nicht Einzelzellen zählen.
Okay, ja, total plausibel. Eine Sache würde ich auch noch aufgreifen. Herr Müller, Zolbetuximab haben Sie erwähnt, gerichtet gegen Claudin 18.2. Das wird in die neue Leitlinie kommen, davon gehe ich aus. Das haben Sie fest eingeplant.
Ja, also da ist natürlich die Erfolgsgeschichte auch eine Mainzer Erfolgsgeschichte. Sie wissen vielleicht auch als Zuhörer, dass Özlem Türeci und Ugur Sahin, bevor sie die Firma BioNTech gegründet hatten, die Firma Ganymed hatten. Und hier in Mainz wurde dieser Claudin 18.2 Antikörper gefunden und dieser Antikörper Zolbetuximab entwickelt. Wir waren hier in der Phase 1 und Phase 2 beteiligt. Der Antikörper macht etwas Übelkeit, aber insgesamt ist es wirklich eine Erfolgsgeschichte. Und die Firma Ganymed wurde dann vom Land Rheinland-Pfalz an die Firma Astellas verkauft. Astellas hat, wenn ich das so sagen darf, fast 1 Milliarde Euro dafür bezahlt. Und jetzt macht sich das wirklich auch gewinnbringend bemerkbar. 40% der Patienten haben Claudin 18.2, vor allem Magenkarzinome. Und die können entsprechend, wenn sie Claudin positiv sind, behandelt werden mit Chemotherapie, Folfox und Claudin-Antikörper.
Und ist nach Ihrer Einschätzung, das ist ja jetzt praktisch ein neuer Marker, der da im Spiel ist, 18 Claudin, ist das vielleicht auch als neuer Prognoseparameter geeignet? Was glauben Sie, in welche Richtung geht das?
Letztendlich haben wir in den Daten der Phase 3 Studien, das war ja zum einen Spotlight und auch CLOW, also insbesondere bei Spotlight haben wir gesehen, dass die Patienten, die eine hohe Claudin-Expression hatten, auch ohne Zolbetuximab ein sehr gutes Überleben hatten, also ein sehr langes Überleben von im Median 13,7 Monaten. Und somit geht die Diskussion tatsächlich dahin, dass die Claudin-Expression ein positiver prognostischer Marker sein kann. Das muss natürlich in weiteren Studien verifiziert werden.
Mhm. Und dann vielleicht noch eine abschließende Frage an Sie, Herr Möhler. Macht es denn nicht auch Sinn, die zielgerichteten Therapien, die wir jetzt besprochen haben, fürs fortgeschrittene Magenkarzinom auch im Neoadjuvant-Setting einzusetzen? Wir hatten das ja eben schon mal an ein paar Beispielen. Können Sie das für uns nochmal einordnen?
Ganz wichtige Frage, Frau Löhnen. Wir haben ja viele Patienten, wo nicht eindeutig klar ist, ob sie viele oder wenige Lymphknoten haben, ob sie tatsächlich metastasiert sind oder nicht. Und wir wissen jetzt, dass die pathologische Regression bei Patienten, die Trastuzumab bekommen, deutlich höher ist, als wenn sie nur eine neoadjuvante Therapie mit FLOT bekommen. Also hier ist entscheidend, dass wir in der Tumorkonferenz letztendlich auch für den Patienten entscheiden, denn eine Chemotherapie mit gezielter Therapie, HER2 oder Claudin macht sicher eine höhere pathologische komplette Regression und oder Immuntherapie. Das wird jetzt in Studien untersucht. Die Kombinationen kommen zusätzlich und hier gibt es zum Beispiel auch Studien, die Claudin 18.2 plus Immuntherapie plus Chemotherapie machen. Wir haben jetzt einen neuen Antikörper gegen FGF-Rezeptor 2, das Bemarituzumab. Auch der kommt in Studien sowohl in der Erst-, in der Zweit- oder in der neoadjuvanten Indikation. Also hier gibt es Studien in Deutschland, wo die Zuhörer gerne teilnehmen können, auch auf dem ASCO wird es Daten geben zu Bemarituzumab und Folfox. Auch da wird in Kürze werden wir weitere Neuerungen haben.
Also es bleibt spannend, der Zeithorizont, Herr Müller, für diese neuen Therapiekombinationen. Wann denken Sie, kann man da mit Evidenz rechnen, die Leitlinien gerecht ist?
Jetzt haben wir ja in der Leitlinie immer die Bedingung, dass wir mindestens eine Phase-3-Studie haben, die ausgewertet ist, nicht nur für das krankheitsfreie Überleben, sondern auch für das Gesamtüberleben. Und das war so ein bisschen die Krux mit dem Tislelizumab und dem Zolbetuximab. Wir hatten die Leitlinie quasi jetzt vorbereitet und dann kamen die Ergebnisse und die Zulassung gerade im Herbst letztes Jahr, sodass wir das bisher im Hintergrundtext haben und in den Schablonen. Aber eine echte Empfehlung haben wir noch nicht abgestimmt. Das kommt jetzt in Kürze. Und Sie sagen zu Recht, die neuen Medikamente kommen auch auf dem ASCO oder auf dem ESMO dieses Jahr, zum Beispiel für Bemarituzumab. Auch da werden wir dann weltweite Phase-3-Studien haben und nach Möglichkeit bis spätestens Ende des Jahres in unsere Leitlinie integrieren.
Ja, vielen Dank. Zum Abschluss vielleicht, was mir aufgefallen ist, ist doch, dass auch die Kapitel zur Palliativmedizin, das hatten Sie, glaube ich, in der ersten Folge auch schon erwähnt, deutlich ausgebaut worden sind. Sie haben da auch sehr auf die palliativmedizinische Leitlinie, glaube ich, verwiesen. Und auch Empfehlungen zur supportiven Therapie ausgebaut worden sind. Frau Huber, vielleicht noch zum Abschluss als Handreichung für die Praxis. Was wären so die 2, 3 wichtigsten Botschaften der Leitlinie aus diesem Bereich, die Sie für die praktische Versorgung der Patientinnen und Patienten vor Ort gerne geben möchten?
Also ich denke, was neu ist und was in den letzten Jahren sich gezeigt hat, dass wir beim Magenkarzinom wirklich mehrere Therapieoptionen haben. Das hatten wir dargestellt in der Erstlinie, aber auch nachfolgend jetzt Therapieoptionen in der Zweitlinie, aber auch in der Drittlinie haben. Und wir wirklich sehen in den letzten Jahren, dass immer mehr Patienten auch dahin kommen, in einem guten Allgemeinzustand sind und eine Drittlinientherapie durchgeführt werden kann. Letztendlich muss man natürlich die Therapieziele regelmäßig überprüfen. Man muss es mit dem Patienten besprechen. Man muss schauen, wie stark sind die Nebenwirkungen? Wie können wir hier mit supportiven Therapien die Nebenwirkungen vermindern, damit wirklich das oberste Ziel, nämlich der Erhalt der Lebensqualität, vorhanden ist? Das muss man regelmäßig besprechen. Wir müssen auf die Ernährung schauen, dass die Patienten nicht weiter abbauen. Man muss mit den Patienten sprechen, was kann man sonst supportiv machen. Sport als Schlagwort, leichten Sport. Auch hier gibt es Daten, dass das gut unterstützen kann in der Tumortherapie oder auch bei der Bekämpfung der Fatigue. Und das haben wir im Kapitel für Ernährung und Lebensqualität konkretisiert, eben im Einklang mit anderen S3-Leitlinien zur Supportivtherapie und Palliativmedizin. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen, dass wir das mit integriert haben.
Ja, das finde ich auch. Also ich fand sie durchaus lesenswert, die Leitlinie. Und in dem Moment, wo wir hier aufnehmen, sind wir in der Konsultationsfassung. Aber es könnte sein, dass wir zur Ausstrahlung schon in der finalen Version sind. Auf jeden Fall finden Sie hier im Beschreibungstext zu unserem Podcast auch den Link zur Leitlinie. Entweder noch die Konsultationsfassung oder es ist dann auch schon die finale Version. Das bleibt der gleiche Link. Liebe Frau Huber, lieber Herr Müller, sehr, sehr herzlichen Dank für diesen spannenden Überblick. Damit endet unsere zweiteilige Reihe zur neuen S3-Leitlinie Magenkarzinom. Ich sehe schon kommen, dass wir uns nächstes Jahr genau hier wieder treffen, wenn die aktualisierte Fassung da ist. Vielleicht schaffen wir dann aber auch einen Podcast, weil es dann wahrscheinlich doch vordringlich um die neuen Medikamente geht. Ja, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, freuen wir uns über eine Bewertung und natürlich vor allem, wenn Sie auch das nächste Mal bei Gastrogeplauder wieder einschalten. Vielen Dank, Herr Müller. Vielen Dank, Frau Huber.
Dankeschön.
Dankeschön.
Und bis bald.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.